Missing Link Original.
Ich nehme natürlich schon wahr, dass man jetzt als Friedensforscher zurzeit sehr, sehr schwierig hat. Man hat es auch sehr schwierig, das Thema Frieden irgendwo im Diskurs unterzubringen. Wenn man es tut, dann kann man sich in vielen Fällen, gut, es hängt vom Medium ab, kann man sich in den Kommentaren auf einen gewissen Shitstorm einstellen.
Herzlich willkommen bei Ganz offen gesagt. Mein Name ist Solmaz Korsand und mein heutiger Gast ist der Friedensforscher Maximilian Lakic. Mit ihm spreche ich über das vermeintlich naive Projekt Frieden, die Fehlvisionen eines absoluten Pazifismus und die illusorischen Vorstellungen von Kriegstreibern. Hallo Max, schön, dass du Zeit hast für unser Gespräch heute. Bevor wir beginnen, bei Ganz offen gesagt, gibt es die Transparenzpassage, woher wir einander kennen und ob du parteipolitisch aktiv bist oder warst. Ich übernehme den ersten Teil. Ich glaube, wir haben einander vor knapp 2 Jahren kennengelernt bei einer Veranstaltung an der Uni Graz, wo ich einen Vortrag über die iranische Protestbewegung Frau, Leben, Freiheit gehalten habe und was das für das Regime bedeutet. Und du warst so nett, sie zu moderieren. Den zweiten Teil überlasse ich dir. Bist du parteipolitisch aktiv oder warst du es?
Ich war und bin nicht parteipolitisch aktiv. Ich war bei der ÖH als Studierendenvertreter tätig, aber war dort bei der Fachschaftsliste, also die parteipolitisch nicht eingefärbte Fraktion.
Also unabhängig, tätig. Okay. Mhm. Genau. Ich stelle dich noch kurz unseren Zuhörerinnen und Zuhörern vor. Du bist Politikwissenschaftler, arbeitest am Institut für rechtswissenschaftliche Grundlagen an der Universität Graz und du forschst und lehrst im Bereich Friedensforschung und internationale Beziehungen mit dem Schwerpunkt Nahe Osten, Nordafrika, Syrien, Israel, Palästina.
Genau.
Und ich habe dich eingeladen, weil ich ein bisschen ein Gegenprogramm liefern wollte zu dem, was wir in den meisten Medien in den vergangenen Monaten eigentlich hören, und zwar permanent Diskurse über Auf- und Nachrüstung, über die NATO, deren irgendwie 32 Mitglieder jetzt beim Gipfel Ende Juni beschlossen haben, ihre Militärausgaben auf 5% ihrer Wirtschaftsleistung zu erhöhen. Und ich glaube, Ende Juni gab es in Deutschland auch zum ersten Mal den ersten Veteranentag, der quasi gefeiert wurde, um die Soldatinnen und Soldaten zu würdigen und ihnen endlich Respekt zu zollen. Und ich glaube, vor kurzem hat auch Dänemark die Wehrpflicht für Frauen eingeführt. Also es geht grundsätzlich ganz viel in Europa ums Thema Militärausgaben, Kriegstüchtigkeit, wie kann man die Europäer und Europäerinnen irgendwie auch nicht nur waffentechnisch aufrüsten, sondern auch emotional und kulturell auch auf dieses Kriegsszenario einstimmen. Und ich dachte mir, dass ich mit jemandem spreche, der sich dem widmet, was nach dem Krieg passiert, hoffentlich, wenn man Glück hat, und zwar dem Frieden.
Oder vor dem Krieg.
Oder vor dem Krieg eigentlich, um den Krieg zu verhindern. Und deswegen wollte ich jetzt mit einer ganz gemeinen Emo-Frage einsteigen, und zwar, weil ich wirklich tatsächlich das Gefühl habe, dass das Thema Friedensforschung, Friedensbewegung irgendwie so eine Art Orchideenfach geworden ist im internationalen Diskurs, und würde gern von dir selbst wissen, wie du derzeit auf dein Fach blickst.
Also ich glaube, es war immer schon ein Orchideenfach. Es gibt ja auch nicht wirklich sehr viele Studienprogramme zu Friedensforschung. In Österreich nicht wirklich, in Deutschland ein paar wenige, und international ist es eigentlich auch eher in der Minderheit. Vor allem in Österreich hat man es auch schwer, mit dem Thema Frieden an der Uni irgendwie weit zu kommen. Es wird nicht wirklich ernst genommen als wissenschaftliche Disziplin. Das hat auch zu tun mit deiner Emo-Frage, weil es ja doch irgendwie als eine emotionale Angelegenheit wahrgenommen wird und etwas, wo man mit dem ganzen Herzblut drinnen steckt. Das ist natürlich schon zum Teil der Fall, aber ich glaube nicht, dass man wirklich gut Friedensforschung machen kann, überhaupt Forschung betreiben, wenn man emotional sehr involviert ist. Man braucht nur mal an den Israel-Palästina-Konflikt denken. Das sind sehr, sehr viele sehr stark emotionalisierte, politisierte Stimmen im Diskurs, wühlen den extrem auf, und man sieht, möglich, Optionen der Befriedung sind irgendwo vergraben hinter sehr stark ideologisch aufgeladenen emotionalen Diskursen. Um zu deiner Frage zurückzukommen, also ich sehe das eigentlich eher nüchtern. Ich nehme natürlich schon wahr, dass die Anzahl der Kriege und bewaffneten Konflikte nach oben geht. Ich nehme auch wahr, dass man es als Friedensforscher zurzeit sehr, sehr schwierig hat. Man hat es auch sehr schwierig, das Thema Frieden irgendwo im Diskurs unterzubringen. Wenn man es tut, dann kann man sich in vielen Fällen, gut, es hängt vom Medium ab, kann man sich in den Kommentaren auf einen gewissen Shitstorm einstellen. Der ist paradoxerweise bei eher linksgerichteteren Medien höher. Also man wird mehr beflegelt für einen Aufruf zur friedlichen Lösung, wird beflegelt sehr stark, wenn man Waffenlieferungen kritisiert. Genau, ich habe die Erfahrung gemacht, in eher konservativeren Medien, ich will jetzt keine Namen nennen, wird einem eher gedankt für solche Positionen, was beachtlich und erstaunlich ist.
Aber weil man sagt, das ist irgendwie naiv und
Genau. Also es wird von vornherein werden sämtliche Friedensoptionen, um mit bewaffneten Konflikten umzugehen, mit Kriegen umzugehen, als naiv hingestellt. Was irgendwo absurd ist, weil man hat irgendwo doch eine 50-50 Chance. Also es gibt jetzt keine logischen Gründe, die für die bewaffnete Lösung von Kriegen, für diese Option eigentlich sprechen würden. Also im Prinzip ist es irgendwo eine ideologische Entscheidung auch irgendwo. Du hast ja gesagt, zurzeit sind eher kriegerische Stimmen, die den Krieg beschwören, um den Frieden zu bringen, sehr, sehr dominant. Mhm. Und da gibt es auch einige Bücher, das Buch vom Kollegen Gadi zum Beispiel, dessen Titel der mir jetzt entfallen ist.
Franz Stefan Gadi,
genau. Mhm. Und das ist ein neues Buch, das sehr stark gefeiert wird in Zeitungen und im Fernsehen. Er wird auch ständig eingeladen. Da stellt er ganz klar in den ersten Seiten seine offene Sympathie für militärische Apparate, Fahrzeuge, legt er offen. Mhm. Und trotzdem wird es als die einzige logische Option zurzeit gefeiert, damit umzugehen. Mhm. Also ich finde, in gewisser Weise ist man schon irgendwo in Bedrängnis. Und man hat nicht auch wirklich Lust, sich dem Diskurs zu stellen, weil ich auch nicht das Gefühl habe, da ausreichend gehört zu werden oder dass da ein fairer Diskurs stattfindet.
Mhm. Du hast im Vorgespräch gemeint, dass vielleicht auch einer der Gründe, warum man in diese naive Ecke gedrängt wird, zu tun hat mit diesem absoluten Pazifismus-Begriff, dass man nicht ganz verstanden hat. Also es ist irgendwie entweder das eine oder das andere, also dass es diese sehr friedliebenden Friedensforscher, Menschen sind, die sich gegen jeglicher Militarisierung stellen. Kannst du das vielleicht nochmal erläutern? Ja, genau.
Also ich glaube, friedliebend sind wir alle prinzipiell, außer man ist sehr, sehr unzufrieden und sieht die Welt gerne brennen. Ich will das nicht leugnen, dass es sehr viele Leute auch gibt, zurzeit jetzt so, auch die im Zuge der Lockdowns oder so stark in den Vordergrund getreten sind, diese Stimmen gibt, weil ich glaube, das mit viel persönlicher Unzufriedenheit eben zu tun hat. Also wir haben zu Beginn der Invasion Russlands, der Ukraine, eben gesehen, dass Waffengewalt sehr stark dominiert oder wenn Waffengewalt eingesetzt wird, rechtliche Vorstellungen oder auch Wunschvorstellungen, ideelle Vorstellungen von Frieden oder auch von internationalem Recht, Rechtmäßigkeit, Gerechtigkeit einfach weggewischt werden. Und wir hatten zu dieser Zeit in Österreich und Deutschland die Grünen in Regierungskoalitionen und die Grüne Partei war immer sehr stark verbunden mit einem Pazifismus und nicht mit irgendeinem Pazifismus, sondern mit einem absoluten Pazifismus, der eben besagt, dass Waffengewalt auf keinen Fall in keiner Weise eingesetzt werden darf, um mit bewaffneten Konflikten umzugehen. Und absoluter Pazifismus würde auch ausschließen in vielen Deutungen, dass man sich wehrt, wenn man angegriffen wird, was natürlich ein Blödsinn ist. Also die meisten Friedensforscher würden nicht behaupten, dass es nicht legitim, legal ist es auf jeden Fall, dass es auch nicht legitim ist, sich nicht mit Waffengewalt zu wehren. So eine Position lässt sich vertreten im luftleeren Raum, wenn kein Krieg stattfindet. Dann kann man einen absoluten Pazifismus irgendwo vertreten. Man kann ihn vielleicht auch vertreten auf Gemeindeebene. Aber wenn es jetzt um den internationalen Raum betrifft, wo solche Dinge stattfinden können, dann muss ich diese Möglichkeit in Betracht ziehen, dass es einen bewaffneten Überfall von einem Staat auf den anderen geben kann. Es ist zwar verboten, völkerrechtlich, dennoch kann es stattfinden. Und die Friedensforschung ist nicht so verblendet, dass sie diese Möglichkeit ausschließen würde. Ein absoluter Pazifismus ist eine ideologische Position, die das ausschließt. Das hat aber jetzt nicht mit der Friedensforschung zu tun und hat auch nichts mit der Friedenspolitik zu tun. Das heißt, ich kann sagen, es ist vollkommen natürlich und legitim und auch geboten, sich mit Waffengewalt zu verteidigen, wenn man angegriffen wird. Es wäre ja absurd, das in Abrede zu stellen. Mhm. Was aber nicht heißt, dass eine Friedenspolitik zu verwerfen wäre, eine breite Friedenspolitik, die zusätzlich zu diesem militärischen Aspekt natürlich primär eigentlich auf Diplomatie setzt und viele, viele andere Ansätze, auch zivilgesellschaftliche. Aber man muss das scharf trennen. Und dieser absolute Pazifismus von vielen grünen PolitikerInnen, ich mache jetzt auch keine Namen nennen, man braucht es nur googeln und kommt zu vielen absurden Meldungen, auch Meldungen von Personen, die viel involviert waren bei Friedensinstitutionen, auch in der Friedensforschung, die dann sehr enttäuschende Meinungen getätigt haben.
Ich komme 3 Schritte zurück, bevor du mir ein paar vielleicht so Punkte nennen kannst, wie so eine Friedenspolitik aussehen kann. Ich würde gerne mal mit ein paar Basics anfangen. Was ist denn die Definition von Frieden und was ist die Definition von Krieg?
Ich fange an mit der Definition von Krieg, die ist leichter und etwas weniger umstritten, auch wenn sie nicht sehr politisch ist. Mhm. Also von Krieg ist ein politischer Begriff, also der analytisch saubere Begriff ist bewaffneter Konflikt. Einen Konflikt hat man, wenn es konfligierende Interessen gibt, also Interessen von Akteuren, kollektiven Akteuren, die sich überschneiden. Und der ist dann bewaffnet, wenn Waffengewalt im Spiel ist. Das ist ganz klar. Und man spricht hier dann von Krieg, wenn dieser bewaffnete Konflikt eine gewisse Intensität erreicht beziehungsweise überschritten hat. Wann das ist natürlich extrem politisch. Also wenn man jetzt von einem bewaffneten Konflikt als Krieg spricht, dann will man aufzeigen, dass hier eine Situation stattfindet, die absolut nicht in Ordnung ist.
Also wenn mindestens 1.000 Menschen gestorben sind, gab es da nicht so eine Statistik? So eine
Ja, Zahl? Also es ist ganz unterschiedlich. Also manche messen Zerstörung von Infrastruktur, sehr viele messen aber auch die Tötung von Menschenleben, die mit diesem bewaffneten Konflikt zusammenhängen. Und viele sprechen von 50 oder von 100 Toten, die über einen monatlich auftreten und die über mehrere Monate hinweg stattfinden muss, also eine Nummer. Man spricht hier von einer nachhaltigen, es ist absurd und zynisch, aber genau, also wenn dieser bewaffnete Konflikt mindestens 50 Tote pro Monat über einen längeren Zeitraum hervorruft, dann spricht man von einem Krieg in vielen Fällen. Das führt dann natürlich auch dazu, dass Situationen als Krieg bezeichnet werden, beziehungsweise Phänomene, die man eigentlich nicht als Krieg bezeichnen würde, so wie zum Beispiel die Drogenkonflikte in Mexiko. Mhm. Da gibt es weitaus mehr als 50 Tote monatlich, die mit diesem Konflikt einhergehen. Aber man würde viele würden trotzdem hier nicht von Krieg sprechen, obwohl es durchaus legitim wäre, hier von Drogenkriegen zu sprechen.
Mhm. Gut, kommen wir zum Frieden.
Genau, Frieden ist, man spricht ja meistens von einer Unterscheidung. Also es hat sich irgendwo durchgesetzt, diese Unterscheidung vom norwegischen Sozialwissenschaftler Johan Galtung zu erwähnen, beziehungsweise mit der zu beginnen, der unterscheidet zwischen positivem und negativem Frieden. Der negative Friede wäre die Abwesenheit physischer Gewalt. Das wäre ein Friedensbegriff, den die meisten eigentlich wählen würden, implizit, wenn sie ohne vorher etwas länger nachzudenken. Es ist auch der Friedensbegriff, der meistens in der internationalen Politik eine Rolle spielt und der auch bei den Vereinten Nationen und in der internationalen Staatengemeinschaft eigentlich dominiert. Also Friede als die Abwesenheit bewaffneter Gewalt, Frieden als der Nichtkrieg mehr oder weniger. Mhm. Dann gibt's aber den positiven Frieden, so wie ihn Johann Galtung definiert hat. Der hat den positiven Frieden definiert als Abwesenheit von struktureller Gewalt. Strukturelle Gewalt bei ihm sind Strukturen, die es mehr oder weniger verhindern, dass sich Menschen so verwirklichen können, wie sie es eigentlich könnten, wenn es diese Struktur nicht geben würde. Er meint damit eigentlich Frieden als Abwesenheit von Diskriminierung, Frieden verbunden mit Gerechtigkeit. Also der positive Frieden wäre mehr oder weniger der gerechte Frieden, ein Frieden, wo jeder Mensch unabhängig von der politisch deklarierten Situation sagen kann, ja, ich bin mit dieser Situation zufrieden, es geht mir irgendwie gut. Man sieht ja aber auch schon, das ist ein sehr extrem breiter Begriff. Galtung wurde auch definiert, dass bei seinem Begriff relativ viel darunter fallen würde, auch alles irgendwo. Mhm. Für Galtung war das vollkommen okay, weil Galtung war auch ein Aktivist bis zu einem gewissen Grad. Und wenn man etwas als Gewalt bezeichnen kann, sowas wie Diskriminierung, dann hat man hier auch ein starkes rhetorisches Mittel, um dagegen vorzugehen. Gleichzeitig ist dieser Begriff auch sehr, sehr idealistisch. Frieden als Abwesenheit von Diskriminierung ist was quasi Paradiesisches irgendwo. Und man sieht hier auch schon die Wurzeln des Friedensbegriffs im Religiösen und vorrangig auch im Christlichen. Also der Frieden ist mehr oder weniger so ein säkularisierter, politischer, paradiesischer Zustand. Mhm. Was in Ordnung ist, aber es führt dann auch zu vielen Problemen in der operativen Umsetzung. Deshalb geht man auch immer mehr davon ab, von diesem idealisierten, sehr stark idealisierten Zustand abzurücken und Frieden etwas pragmatischer auch zu denken.
Mhm. Was würde das bedeuten, Frieden pragmatisch zu denken?
Frieden pragmatischer wäre, dass man sich bemüht, Menschen vor Ort zu befragen, wie sie die Situation beurteilen und sich dann darauf einzustellen. Also es gibt Situationen, wo die Menschen hochzufrieden wären mit einer Einstellung der Waffengewalt. Mhm. Also man muss ja nicht gleich den absolut idealisierten Frieden erreichen für Leute, die tagtäglich 1000 Bomben auf den Kopf bekommen. Für die Menschen in Gaza wäre so etwas ein unglaublicher Erfolg und die würden das jetzt als Frieden bezeichnen. Andererseits, wenn man so eine Abwesenheit von Krieg über viele, viele Jahre hat, aber Ungerechtigkeit absolut nicht aufhört, dann werden diese Leute etwas anderes als Frieden bezeichnen. Wenn man beispielsweise nach Bosnien blickt oder in den Libanon oder auch in Palästinenser-Camps im Libanon, die alles andere als ein rosiger Ort sind, da wird man, wenn man das Wort Frieden erwähnt, ein zynisches Grinsen ernten.
Mhm. Es ist natürlich immer in Verbindung, es tut mir leid, dass ich immer über den Konflikt und Krieg und dann in Zusammenhang damit mit dem Frieden spreche, aber welche Phasen gibt es in einem Konflikt beziehungsweise in einem Krieg sogar, wo man noch das Schlimmste verhindern kann und quasi später dann die Weichen für den Frieden stellen kann? Kannst du das vielleicht irgendwie so aufdröseln?
Es beginnt mit einem Konflikt, so wie ich vorher schon gesagt habe. Das ist eine Interessensüberschneidung zwischen zwei Gruppen. Und dieser Konflikt wird dann eigentlich relevant, wenn er politisiert wird. Das heißt, größere gesellschaftliche Teile betrifft. Hier steigen die Spannungen mehr oder weniger zwischen den Gruppen, weil die Gruppen Unterschiedliches wollen. Meistens steht eine der Gruppe etwas mehr mit der Regierung innerhalb eines Staates in Verbindung als die andere. Und ideal wäre es, in einem Zustand dieser Spannung zwischen den Gruppen diese Spannungen aufzulösen. Da spricht man von Prävention, von Konfliktprävention mehr oder weniger. Das ist die eigentlich mehr oder weniger fast die einzige Phase, wo sich das Ganze aufhalten lässt. Das ist deshalb relevant, weil sobald Waffen reinkommen in das Ganze, transformieren sich diese Konflikte. Und soziale Konflikte werden Identitätskonflikte. Es kommen sehr, sehr viele Emotionen mit ins Spiel und diese Konflikte transformieren sich. Und es kommen nicht nur sehr viele andere Faktoren mit ins Spiel, die eigentlich gar nichts mit dem Ursprungskonflikt zu tun haben, sondern es kommen auch andere Staaten mit ins Spiel, die Möglichkeiten sehen, ihre eigenen Interessen über diese Konflikte auszutragen. Mhm. Das gab es nicht nur während des Kalten Krieges, sondern das gibt es auch heute noch und tagtäglich erleben wir das.
Der Konflikt ändert sich ja auch dadurch. Also die Ziele des Konflikts und des Krieges ändern sich dann über, je länger es dauert.
Ganz
und auch
genau.
Die Anzahl der Opfer irgendwie erfordert es auch dann quasi immer weiterzumachen, weil man, also Jörn Leonhard hat das ja in seinem Buch über die Kriege und wie man sie beendet, beschrieben, dass wenn man, also wenn eine gewisse Opferzahl erreicht ist, dass man gar nicht mehr aufhören kann, weil ja dieses Aufhören quasi als Verrat an den bisherigen Opfern gewertet wird.
Genau, es ist ganz genau. Also es ist unglaublich schwer, dann so etwas zu beenden. Also es wäre leichter, es hier zu beenden, bevor Waffengewalt ins Spiel kommt. Und das ist vielleicht der Knackpunkt, der vielleicht eher zählt in der hohen Politik. Das ist auch unglaublich kostengünstiger. Es kostet fast nichts, hier diplomatisch und zivilgesellschaftlich aktiv zu werden. Und nachher ist es unglaublich teuer. Man muss sich mal die Unsummen vor Augen führen, die USA in Afghanistan verschwendet haben. In Syrien hat man das sehr, sehr gut gesehen bei den ersten Protesten gegen das Assad-Regime, die Spannungen waren immer schon da, aber da waren sie sehr offensichtlich. Und es wäre relativ einfach und günstig gewesen, auch für das Assad-Regime das irgendwie hinter sich zu lassen oder für die internationalen Akteure und Akteurinnen hier einzuschreiten. Nicht unbedingt die Vereinten Nationen, sondern die EU beispielsweise. Die EU war sehr, sehr gut verquickt mit dem Assad-Regime, hat auch gute Ansprechpartner gehabt und es wäre ein leichtes gewesen, hier einen gewissen Schrauben zu drehen. Und es war ganz klar, als die ersten Schüsse gefallen sind, jetzt kommt diese ganze Komplexität, die diese Region auszeichnet, mit ins Spiel und es wird fast unmöglich, das zu beenden. Und wir sehen ja, wir haben mehr als 10 Jahre Krieg gehabt, was in den 90ern noch eine unglaublich lange Dauer gewesen wäre, mit Ausnahme Israel-Palästina, aber ein unglaublich langer Konflikt hat begonnen, weil man eben nicht ausreichend auf die Prävention geschaut hat. Und wenn ich das noch kurz sagen darf, Prävention ist auch erkannt worden als etwas, was nicht nur viel leichter ist, um Konflikte hinter sich zu lassen, sondern auch billiger, wurde erkannt bei der UNO, in der internationalen Staatengemeinschaft und von sämtlichen Organisationen. Davon hat man vor allem Anfang der Nullerjahre viel gesprochen. Man hat ja auch sehr viele Early Warning Mechanisms eingeführt, also Strukturen, die Indikatoren bereitstellen. Wenn diese anschlagen, dann muss man einschreiten. Es ist aber aus unerfindlichen Gründen immer ruhiger geworden um diese Präventionsmaßnahmen. Dennoch bestehen sie weiterhin. Aber es wäre nach wie vor die Maßnahme, um am effektivsten und am allerbilligsten mit Konflikte zu lösen, ohne dass Menschen sterben.
Aber kannst du das ein bisschen konkretisieren? Was würde es bedeuten, diese eine Präventionsmaßnahme? Und was heißt es, man müsste dann einschreiten? Wie müsste man dann einschreiten?
Es kommt drauf an, eben, wo dieser, auf welchem Level dieser Konflikt ist. Also zivilgesellschaftliche AkteurInnen, je nachdem, wie es möglich ist, PolitikerInnen des Staates, VertreterInnen der Konfliktparteien müssten einschreiten. Also es ist mehr oder weniger klassische Diplomatie von Vertretern, die aber auch zivilgesellschaftliche AkteurInnen mit einbezieht. Mhm. Wenn all dies hoffnungslos ist, dann muss die internationale Staatengemeinschaft einschreiten mit die erste Agenda for Peace der UN von 1992 hat es präventive Diplomatie genannt, was mehr oder weniger die klassische Diplomatie ist. Also nicht umsonst gibt es auch im UN-Headquarters in New York Vertretungen sämtlicher Staaten und de facto Staaten, um eben einen Ort zu schaffen, wo Vertretungen sämtlicher Staaten gemeinsam leben, gemeinsam essen, gemeinsam arbeiten, gemeinsam Politik betreiben, wo man auch noch leichtere Backchannels hat, um solche Dinge abzufangen. Also man sieht, dass irgendwie Spannungen in der Luft sind und man kann dann idealerweise mit einem einfachen Gang in einen anderen Stock diese Spannungen verringern. Wenn das nicht möglich ist, dann muss man eben größere diplomatische Missionen starten mit Vertretungen der größeren, einflussreicheren Staaten, die dann diplomatisch intervenieren, die Konfliktparteien an einen Tisch bringen. Wir sehen das ja auch jetzt sehr stark mit Donald Trump, der aber, wo das nicht so stattfindet, wie es stattfinden sollte, mit diesem gewissen Bully-Element, also Konfliktparteien werden auch hineingetrieben und gedrängt, ihre Konflikte hinter sich zu lassen. So soll es nicht sein. Aber eben in breite diplomatische Maßnahmen, das wäre das Effektivste, um Prävention hier zu betreiben.
Aber das würde bedeuten, dass es A, den politischen Willen dafür gibt, dass man diese Konflikte so schnell wie möglich beenden möchte, sowohl von den Konfliktparteien als auch von den zivilen Akteuren. Und B, dass man diese internationale Infrastruktur, die wir jahrzehntelang so hochgehalten haben, auch mit dem Völkerrecht, noch anerkennt. Und derzeit ist aber so eine Stimmung, dass das Völkerrecht hat ausgedient. Das interessiert niemanden mehr. Die UNO wird nur noch verlacht und verspottet und nicht mehr in Form einer Institution gesehen, die irgendwen von irgendwas aufhalten kann. Also es ist diese Vorstellung vom Recht des Stärkeren ist sehr stark verankert.
Ich glaube, wir müssen da zwei Dinge trennen. Die UNO ist ja auch zwei Dinge. Die UNO ist erstens die internationale Staatengemeinschaft, also alle Staaten der Welt und Staaten, die nicht als Staaten anerkannt sind, reden auch natürlich mit. Und das Zweite sind dann die UN-Büros und die Möglichkeiten, die UNO so hat. Und vielleicht ist das Dritte sogar auch das Völkerrecht. Genau, und die Mitglieder der internationalen Staatengemeinschaft, die bestimmen, was Völkerrecht ist und was nicht Völkerrecht ist. Das ist ein gewisser Konsens, wo es immer wieder neue Konsense gibt. Und die definieren eben, was erlaubt ist und was nicht erlaubt ist im internationalen Bereich. Und das Zweite ist, wie dann die Staaten tatsächlich handeln und was Staaten machen jetzt. Unabhängig von dem, was erlaubt ist und was nicht erlaubt ist. Und diese klassische Diplomatie wird natürlich unter Letzteres fallen, also Staaten, die von sich aus aufstehen und Diplomatie betreiben. Das ist einfach eine Praxis, die leider immer weiter in den Hintergrund getreten ist, auch vor dem Hintergrund, dass wir den globalen Norden eigentlich über die letzten Jahrzehnte eine relativ kriegsfreie Zeit geherrscht hat, und man eigentlich mehr oder weniger oder mehr oder weniger, wo man geglaubt hat, dass das Völkerrecht an sich mit seinen Normen ausreichend Abwesenheit von Krieg und Frieden garantiert. Gleichzeitig hat es im Kalten Krieg beispielsweise war das anders der Fall. Da hat es noch eine sehr rege Diplomatie gegeben, natürlich auch, weil es eine Konkurrenz gegeben hat, aber eine Diplomatie, wo man sich bemüht hat, mit anderen Staaten in Dialog zu treten und gemeinsam über Probleme zu reden, Abmachungen zu treffen. Es gab da beispielsweise den Fall, das war vor etwa 4-5 Jahren, wo ein kleiner Inselstaat, eine Micronation, einen Freundschaftsvertrag mit China geschlossen hat. Und in der EU und in den USA waren alle eigentlich relativ schockiert, und man dann Vertreter dieser Staaten gefragt hat, was da passiert ist, warum jetzt China, ob man jetzt sich abwendet vom Westen. Und die haben dann gesagt, naja, es war ja sonst niemand da, wir wollen ja einfach nur internationale Politik treiben und Handel treiben. Und ihr wart jetzt Jahrzehnte nicht da. Also das wäre so etwas. Man müsste wieder aufstehen und klassische Diplomatie betreiben, um gemeinsam auch die Welt so zu ordnen, wie man sie gern ordnen würde. Das ist das eine. Und wenn diese Ordnungsvorstellung abweicht von dem, wie das internationale Recht kodifiziert ist, dann hat man natürlich ein Problem und dann muss man über Alternativen nachdenken beziehungsweise Ergänzungen. Also es ist ja so, dass man das Völkerrecht wegwischen wird und etwas Neues definiert wird, sondern man wird es ergänzen und in gewisse andere Richtungen lenken. Also das Völkerrecht wurde ja auch verlacht, gemeinsam mit der UNO, weil es der UN-Sicherheitsrat nicht geschafft hat, die russische Invasion in die Ukraine als Krieg zu bezeichnen. Also der Sicherheitsrat stellt ja fest, wenn eine Bedrohung für die internationale Sicherheit und Frieden stattfindet, das hat er in diesem Fall nicht gemacht, weil auch Russland zu dieser Zeit den Vorsitz geführt hat und Russland gesagt hat, es gibt ja kein Problem und es gibt auch keinen Krieg, das ist eine Spezialoperation, wir wollen das jetzt nicht als Krieg bezeichnen. Mhm. Und das ist ein Problem des Sicherheitsrats. Und wenn das wenn die meisten Staaten der Staatengemeinschaft annehmen oder feststellen, okay, wir brauchen etwas anderes, dann müssen sie das tun und Aktionen treffen, die so etwas vorbereiten. Also es gibt ja jedes Jahr und alle 5 bis 10 Jahre immer wieder Ambitionen, den Sicherheitsrat zu reformieren. Wobei aber eher so die größten, oder wissen wir so, es gibt einige Leute, die daran glauben, würde eher als sehr optimistisch bezeichnen. Einige andere Leute, die sagen, es ist illusorisch, dass irgendwer, der dieses Ausmaß an Macht hat, dieses auch abgeben wird.
Ja. Naja, auch, vor allem auch, also nicht nur den russischen Angriffskrieg, auch zuletzt jetzt den Angriff Israels und der USA auf den Iran. Ich glaube, da hat man sich international auch sehr schwer getan, das einhellig zu verurteilen, wobei einige Völkerrechtsexperten gesagt haben, das ist völkerrechtswidrig, andere, dass das noch in den Bereich der Selbstverteidigung Israels fällt. Wie siehst du das?
Das ist schwierig. Also ich bin kein Völkerrechtler, mag mich nicht in diese völkerrechtliche Diskussion hier mit einmischen. Und Völkerrecht ist auch irgendwo Politik, und das sind natürlich alles eher politische Positionen, was dann im Endeffekt die Lehrmeinung wird. Da müssen sich die VölkerrechterInnen Dazu müssen sich VölkerrechterInnen durchringen, gemeinsam auch mit der internationalen Staatengemeinschaft. Problem hierbei ist ja natürlich auch diese präventiven Maßnahmen zur Verteidigung. Also dieses Recht gibt's irgendwo, und inwieweit man das ausweitet, ist dann eine Interpretationssache, und da spielt dann auch irgendwo die Politik mit rein. Mhm. Was nur augenscheinlich ist, dass Völkerrecht in den letzten Jahrzehnten immer so gedeutet worden ist, dass es irgendwo doch dem globalen Norden Genüge tut und nicht dem globalen Süden. Wir leben hier in Europa jetzt, also wir haben in Europa ein Umfeld, wo die Kriege, die stattfinden, in ihrer Anzahl auch mehr Europa betreffen, und als weitere Folge dann die USA. Das heißt, hier, wir haben mehr Probleme und kommen dann auch immer wieder zur Konklusion, dass die Mittel, die wir haben, eigentlich nicht wirklich ausreichend sind. Andere Staaten der Welt, wenn man in die Demokratische Republik Kongo schaut, die haben schon Jahrzehnte Krieg. Und für die sind die vorhandenen Instrumente und Strukturen alles andere als zureichend. Aber wenn sie das wären, wäre das schon lange beendet. Viel davon ist auch aufgekommen, als die Europäer wollten, dass der globale Süden Russland mit verurteilt. Und der globale Süden dann gesagt hat, naja, okay, aber wir haben ähnliche Probleme schon sehr lange, und jetzt kommt sie zu uns, und jetzt wollt sie was. Jetzt stellt sich einmal hinten an und denkt drüber nach, was wir für Probleme haben. Und dann reden wir drüber. Also das ist wieder so ein Fingerzeig in diese Richtung, was man doch mit allen Mitgliedern der Staatengemeinschaft gemeinsam darüber nachdenken muss, was für alle Frieden bedeutet, was Sicherheit bedeutet und was internationale Ordnung für alle bedeuten kann.
Ich würde gerne wissen, also weil das ich in einer Diskussion auch sehr schön aufgeschlüsselt wurde, wie Kriege enden. Mhm. Dass es drei Arten gibt im Prinzip. Mhm. Einerseits diesen militärischen Sieg, diesen Siegfrieden, was Deutschland 1945 war. Mhm. Und das sind aber, glaube ich, 20% aller Kriege enden so, oder 15%. Dann 40% enden durch Verhandlungen. Und der Rest endet gar nicht. Mhm. Also das sind eingefrorene Konflikte. Wie kann man sich das vorstellen? Oder muss quasi ein eingefrorener Konflikt, ist das per se schon was Schlechtes? Oder kann man mal mit dem anfangen und dann schaut man weiter?
Also ganz klassisch ist die Friedensschaffung, das Peacemaking, wie man es auch nennt, wie du gesagt hast, unterteilt man es in Coercive Peacemaking und Non-Coercive Peacemaking. Wobei das Non-Coercive Peacemaking dominiert. Ich würde auch schätzen, weil das mehr als 40%, das sind diese stinknormale diplomatische Maßnahmen, Mediationsvorhaben, um Kriege zu beenden, um die bewaffnete Gewalt zwischen Konfliktparteien zu beenden. Das sind oft Diplomatinnen, diplomatische Initiativen, aber hier hat es auch in den letzten Jahrzehnten sehr viel Entwicklung gegeben von zivilgesellschaftlicher Seite, Und da gibt es auch sehr große Erfolgsbeispiele.
Zum Beispiel?
Das Erfolgsbeispiel ist natürlich im jetzigen Kontext wird eher zynisch gesehen, wäre der Oslo Friedensprozess, der eine zivilgesellschaftliche Initiative war, zu einem Zeitpunkt, wo sämtliche ExpertInnen keine Chance gesehen haben, nämlich nach der ersten Intifada, um eine diplomatische Initiative hier zu starten und den Konflikt zu beenden. Hier wurde von zivilgesellschaftlicher Seite eigentlich das vorbereitet und plötzlich gab es ein Friedensabkommen, was undenkbar gewesen wäre. Also das sind sogenannte Track-2-Initiativen oder Track-1.5-Initiativen, wo man eben das, was du zuerst angesprochen hast, dass Vertretungen von Konfliktparteien ja eigentlich als VerräterInnen angesehen werden, wenn sie auf den anderen zugehen, wo man das eben vermeidet, indem man etwas weniger bekannte AkteurInnen aufeinander zugehen lässt und Lösungen auslotet hier. Also das, ich war selber mal ein Teil von so einer Initiative, das war im sudanesischen Friedensprozess und hier ging es um Darfur-Rebellen, wo die dann fernab der Weltöffentlichkeit im Südburgenland gemeinsam darüber diskutierten, welche Relevanz Menschenrechte haben und auch Rechte von Kindern. Das eigentlich ist relativ beeindruckend, was man mit solchen Off-the-Record-Initiativen eigentlich schaffen kann. Das Ziel ist natürlich schon ein On-the-Record-Erklärung. Es gibt Menschenrechte und die Rechte von Kindern sind ernst zu nehmen. Ergo dürfen wir keine KindersoldatInnen mehr rekrutieren.
Hatte das dann einen Impact?
Das hatte tatsächlich einen Impact. Einige KindersoldatInnen wurden damals wirklich entlassen. Und diese Maßnahme war auch irgendwo ein Werkzeug, um das Vertrauen von Vertretungen von Darfur-Rebellen zu gewinnen und mehr mit ihnen gemeinsam zu machen. Es hat auch zu einigen Freundschaften geführt von KollegInnen von mir, die immer noch in Kontakt sind mit diesen Rebellengruppen, was dann sehr relevant war im Friedensprozess in Darfur. Also man geht da Schritt für Schritt weiter und sieht dann auch, was für einen enormen Einfluss eigentlich die Zivilgesellschaft nehmen kann auf solche Prozesse, die eigentlich der hohen Politik vertreten sind, RegierungsvertreterInnen und diplomatischen VertreterInnen. Genau, wie gesagt, das ist die dominierende Variante. Deshalb ist es auch nicht nur sehr lächerlich, sondern stark ideologisch motiviert, wenn VertreterInnen dieser Kriegsoptionen oder dieser Meinung, dass nur der Krieg Frieden bringen kann, das ignorieren. Damit ignorieren sie eigentlich etwas, das an der Tagesordnung steht im internationalen politischen Geschäft. Also das ist einfach vollkommen unwahr.
Du meinst die Gesprächsführung, diese Backchannels,
dass diese Option, Kriege zu beenden, nicht mit Waffengewalt etwas Illusorisches, Naives ist, das ist eigentlich vollkommen falsch und eigentlich naiv in einer militaristischen Art und Weise, weil es eben der Standard ist. Es ist die Norm in der Beendung von bewaffneten Konflikten. Es ist nicht die Norm, dass man bewaffnete Konflikte mit Krieg und kriegerischen Interventionen beendet. Genau. Das wäre eben diese Ausnahme, das wäre das Coercive Peacemaking, die militärischen Interventionen. Und da spricht man eigentlich auch meistens von sehr, sehr wenigen, die erfolgreich waren und einen stabilen Frieden eigentlich als Resultat hatten. Und du hast auch schon das Beispiel Nazi-Deutschland erwähnt und die Beendung des Zweiten Weltkrieges. Und das ist tatsächlich eigentlich fast die einzige unumstritten erfolgreiche militärische Intervention, die es gegeben hat. So wie auch diese Peacebuilding-Maßnahmen, wo man liberale Staaten schafft, ist auch nur das Nachkriegsdeutschland das Erfolgsbeispiel.
Genau. Kannst du vielleicht, also wenn auch noch, ich meine, es ist gemein, weil ich dich dauernd zu diese Prozesse abfrage, aber so wie ein Friedensprozess beginnt, was da die Phasen sind. Also,
genau. Ja. Also man beendet zuerst die Waffengewalt, das ist das Um und Auf. Und dann beginnt eigentlich, man geht eigentlich davon aus, dass ein Staat oder eine Region, die vom Krieg derart in Mitleidenschaft gezogen worden ist, nicht selbst dazu in der Lage ist, diesen Zustand zu erhalten und ihre bürokratischen staatlichen Institutionen so weiterzuführen, dass nicht sofort wieder Krieg ausbricht. man spricht ja auch von der Recovery-Phase. Und hier bemüht man sich eben von außen ausreichend Friede und Sicherheit zu garantieren, bis diese Staaten oder Regionen selbst in der Lage sind, das zu tun. Das Wichtigste in so einem Zustand, man stellt sich vor, die Menschen sind mit der Waffe aufeinander losgegangen und am nächsten Tag ist Frieden. Die Menschen sind natürlich immer noch weiterhin eingestellt auf Krieg und deshalb gibt's ja, sobald Frieden ausgerufen worden ist, ein hohes Maß an Unsicherheit. Die Menschen haben Angst, die Menschen haben legitimerweise Angst, weil alle Waffen noch im Spiel sind, der Hass ist noch da, also braucht's irgendwen, der Sicherheit garantiert. Das können natürlich nicht die Sicherheitsinstrumente sein des Staates, die waren ja selber noch im Krieg involviert, also sorgt die internationale Staatengemeinschaft dazu. Hier spricht man von Peacekeeping, also internationale leicht bewaffnete SoldatInnen werden in diese Region entsandt. Unabhängigkeit ist eigentlich das Wichtigste, darf mit keiner Konfliktpartei in Verbindung stehen. Und durch die militärische Präsenz, diese Unabhängige, geht man davon aus, dass ZivilistInnen ausreichend beschützt werden in einem Maße, dass sie sich sicher fühlen. Diese erste Phase soll eigentlich sicherstellen, dass die Aspekte und die Akkords des Waffenstillstandes oder des Friedensvertrages umgesetzt werden. Also diese Sicherheitsmaßnahmen sollen garantieren, dass die ersten politischen Prozesse in Richtung Frieden ablaufen können. Das ist das Peacekeeping mehr oder weniger. Mhm. Gleichzeitig braucht es aber etwas anderes, weil nur militärisches Personal, externes, kann natürlich das nicht sicherstellen. Das hat man auch erkannt 1992 mit der Agenda for Peace, dass oftmals diese politischen Prozesse einfach nicht so fortlaufen, wie man das gern hätte oder wie es die Konfliktparteien erklärt haben bei der Unterzeichnung des Waffenstillstandes oder beim Friedensabkommen. Deshalb unterstützen die Vereinten Nationen diese Prozesse auf breiterer Basis. Es braucht hier natürlich auch neben diesen grundlegenden Sicherheitsgarantien auch grundlegende Ernährungssicherheit. Das ist das, was die humanitären AkteurInnen machen. Mhm. Das haben die Vereinten Nationen eigentlich immer schon gemacht, weil es sich aufgedrängt hat, dass es etwas Notwendiges ist. Also wenn die Menschen, die noch im Krieg involviert waren, nicht nur diese Sicherheit garantiert bekommen, sondern auch diese grundlegenden Ernährungsaspekte irgendwo als gesichert annehmen können, dann gibt's das erste Mal ein gewisses Ausmaß an Ruhe und Befriedung irgendwo. Da kommen dann aber auch noch viele andere Dinge hinzu, um die sich die humanitären Einsatzkräfte bemühen. Das sind natürlich Krankheiten etc. Oder Kinder müssen auch schon langsam irgendwo in Notschulen gehen und diese Dinge. Hat man das einmal, dann versucht man die Institutionen, die politischen, so aufzubauen, dass ein Staat oder eine Region sich selbst verwalten kann, dass die internationale Präsenz nicht mehr nötig ist. Das ist dann die Phase, die dann übergehen soll in eine Phase, wo dann die staatlichen Institutionen sich selber darum kümmern. Dann hat man mehr oder weniger das Nötigste erfüllt, um sagen zu können, okay, wenn die internationalen AkteurInnen weg sind, dann bricht jetzt nicht sofort wieder Krieg aus. Hm. Also Ziel ist immer zu verhindern, dass wieder ein Krieg ausbricht. Das ist natürlich in der ersten Phase sehr, sehr schwierig, weil es sehr viel Unsicherheit gibt und weil es Ernährungsunsicherheit gibt, etc. Aber es wird dann immer und immer wahrscheinlicher. Was sehr wichtig ist noch, das zu erwähnen, das ist etwas, was man in Syrien sofort gesehen hat, weil es Ashara al-Jolani, der Übergangspräsident Syriens, sofort gemacht hat, ist, die Milizen aufzulösen, zu entwaffnen, beziehungsweise in die nationale Armee zu integrieren. Weil es gibt ja diese Milizen, die von einem Tag auf den anderen nicht nur ihre Hauptaufgabe verlieren, sondern auch die Mitglieder dieser Milizen verlieren auch ihren Job mehr oder weniger und die müssen auch irgendwo zufriedengestellt werden. Weil es oft aus sehr, 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 sehr auf der Hand liegenden Dinge Konflikte wieder aufflammen oder Kriege wieder aufflammen, weil diese Leute einfach nichts zum Essen haben und dann einfach sich das mit Waffengewalt besorgen und die Kriege dann so weiter geführt werden. Also Entwaffnung ist sehr, sehr wichtig, die Auflösung der Milizen, die Integration der Milizen in staatliche Sicherheitseinrichtungen wie die Armee und die Polizei. Und da muss man auch dafür sorgen, dass Armee und Polizei die Bevölkerung auch irgendwo abbilden, auch Minderheiten integrieren etc. etc.
Mhm. Aber dann, dieser Friedensprozess von A bis Z, den du jetzt beschrieben hast, wo hat der je auf der Welt so stattgefunden?
Mhm. Also bis dahin geht's eigentlich oft sehr, sehr gut. Wir haben das auch im Irak beispielsweise gesehen, wo auch die Institutionen aufgebaut worden sind und auch die Polizei und das Militär. Wir haben das auch in Sierra Leone, in Liberia etc. überall, Osttimor ganz gut erlebt, dass diese nötigen institutionellen Erfordernisse erfüllt worden sind. Die UNO bezeichnet es dann meistens als Erfolg, wenn das beendet ist. Dann kommt eigentlich dieser zentrale und fundamentale Schritt, der eigentlich meistens nicht stattfindet oder nur sehr unzureichend stattfindet, weswegen man dann oft auch sagt, dass diese Friedensvorhaben eigentlich scheitern. Das ist eigentlich dieses Misstrauen zwischen Angehörigen von Bevölkerungsgruppen, ehemaliger Konfliktparteien, beziehungsweise die mit Konfliktparteien in Verbindung stehen, dieses Unbehagen und dieses Misstrauen eigentlich zu überwinden. Das heißt, da muss man Versöhnungsmaßnahmen starten auf sehr breiter Ebene, die auch staatlich getragen werden müssen und die auch von der Zivilgesellschaft unterstützt werden müssen. Man bringt hier ehemalige Kriegsgegner zusammen, am besten die größten Gräueltaten verübt haben und bringt die in solchen Versöhnungsworkshops zueinander, um gegenseitig Motivationen zu erkennen und aber auch gegenseitig sich als Mensch wieder zu entdecken. Also es ist nur möglich, auf andere Leute zu schießen, wenn ein Prozess der Entmenschlichung stattgefunden hat. Das heißt, ich sehe im anderen nicht mehr einen Menschen, wie ich selber bin, sondern ich sehe in einem anderen den Feind, den Angehörigen einer Bevölkerungsgruppe, die so das Narrativ dann absolut unzuverlässig ist, die einen immer nur dominieren will, die einen in das Meer treiben will, die einem alles wegnehmen will, etc. etc. Und das muss ich dann umkehren. Ich muss dann aus jemandem, der mich ins Meer treiben will, jemanden, der mich abschlachten will, der meine Familie abgeschlachtet hat, wieder einen Menschen machen. Es klingt extrem naiv und utopisch und optimistisch, aber diese Dinge finden tatsächlich statt in sehr, sehr vielen Konfliktregionen.
Wo hat das funktioniert?
Ja, das funktioniert eigentlich immer. Die Frage ist halt, auf welchem Level und welche Reichweite das hat. In Bosnien gibt es da sehr beeindruckende NGOs, die diese Dinge machen, die Serben und Bosniaken zusammenbringen, ein Bekannter hat diese Episode erzählt, er hat diesen Workshop gehalten und da war ein Serbe dabei, der laut geprahlt hat, ein Genozid in Srebrenica hat nie stattgefunden, es sind keine Menschen gestorben und er weiß auch nicht, was er hier tut. Und Muslime bzw. Bosniaken sind, denen kann man nicht trauen und mit denen ist sowieso nichts zu machen. Und der Bekannte von mir hat dann gesagt, er wollte diesen Kerl sofort rauswerfen, weil er sich gedacht hat, was soll er mit so einem hier? Seine KollegInnen haben ihn dann dazu gedrängt, ihn doch hier zu lassen, weil sie gesagt haben, ja, irgendeinen Grund muss es ja haben, dass diese Person überhaupt hier ist. Und der hat dann gesagt, bei diesem Herrn hat der erste Transformationsprozess stattgefunden. Er ist dann von einem Genozidleugner zu einem Menschen geworden, der jedes Jahr zum Denkmal nach Srebrenica pilgert und viele Leute mitnimmt. Also einfach nachvollziehen können, was stattgefunden hat, auf den Tisch legen, was habe ich gemacht, warum habe ich es gemacht und dann können solche Dinge stattfinden. Das muss natürlich dann von diesen Gruppen auf immer höherer politischer Ebene dann rezipiert werden. Mhm. Also natürlich ist dieser Bottom-up-Friede das Einzige, was funktioniert. Ganz im Gegensatz dazu, früher hat man eben versucht, also Irak und Afghanistan sind diese Negativbeispiele, es gibt viele andere auch. Man ist davon ausgegangen, man konstruiert einen Staat, und dann hat man den Frieden, weil Staaten funktionieren einfach. Und wenn Staaten nicht funktionieren, dann liegt es an den Menschen und dann liegt es an den Menschen und an dem kulturellen Hintergrund, was vollkommener Blödsinn ist. Also es muss von unten stattfinden, dass man diesen Frieden baut. Und es braucht aber trotzdem diese staatlichen Einrichtungen, die dann eben, oder auch Gemeindeeinrichtungen, regionale Einrichtungen, die dann diese Prozesse aufnehmen und weiter kommunizieren. Also der lokale Frieden funktioniert, wenn er von lokalen politischen Einrichtungen aufgenommen wird, auch kodifiziert wird, dann spielt das Recht wieder eine Rolle. Mhm. Und vom Staat, dieser Konsens vom Staat auch abgesichert wird und diese unterschiedlichen Konsense, die gebildet werden in den Gemeinden, auch koordiniert werden. Das heißt, es gibt ja viele lokale Friedensschlüsse, die vom Staat koordiniert werden müssen. Mhm. Also das ist auch wichtig, weil viele BefürworterInnen dieser lokalen Approaches sich oftmals explizit vollkommen gegen diese staatliche Dimension stellen, die aber absolut notwendig ist. Und es macht auch keinen Sinn, irgendwie zu sagen, okay, man braucht keine Staaten. Erstens ist es unrealistisch, weil sie auch Mitglied der Staatengemeinschaft sind und nicht diese einzelnen Gemeinden, sondern auch aus rein pragmatischen Aspekten. Man braucht ja einfach Organe, die diese lokalen Konsense hier koordinieren.
Hast du den Eindruck, also weil du diese unterschiedlichen Gruppen müssen ja aufeinandertreffen, dann um wieder diesen Friedensprozess in Gang zu bringen. Das heißt, also ich habe den Eindruck oft, dass sich gerade in so in sehr konfliktreichen Diskursen man sich nicht im Klaren ist, dass man am Tag nach dem Krieg sich auch mit den Tätern an einen Tisch setzen muss. Mhm. Und dass das dann nur funktioniert, wenn man quasi auch eben in dieser Art von Versöhnungsprozesse und dass das eben unglaublich schwierig ist, wenn Täter- und Opfergruppen aufeinandertreffen. Also eben, man weiß, es gibt die Positivbeispiele, wie du sie erwähnt hast. Also in Südafrika ist ja auch eines der prominentesten Beispiele, wo es funktioniert hat. Aber ob man das auch im politischen Diskurs mehr kommunizieren muss, also mehr kommunizieren muss, dass diese, also das sind Millionen, die quasi Teil der Tätergruppe sind und wir können die nicht alle einsperren, wir können sie nicht alle ihnen den Prozess machen, sie müssen in diese Gesellschaft integriert werden, sie sind Teil dieser Gesellschaft und ohne, also man kann nur einen Frieden, einen nachhaltigen Frieden haben, wenn wir mit diesen Tätern umzugehen lernen.
Ja, also ich glaube, es ist nicht auf den ersten Blick es liegt nicht auf den ersten Blick auf der Hand für PolitikerInnen, wenn es relativ rasch geht. Zum Beispiel, wenn man sich anschaut, was mit Libyen passiert ist. Hier wollte Sarkozy ganz, ganz schnell einen Regime-Change, obwohl er vorher mit Gaddafi Bunga-Bunga-Partys gefeiert hat und obwohl Gaddafi Sarkozy den Wahlkampf finanziert hat. Sarkozy wollte ihn einfach weghaben und hat gedacht, naja, das schaffen wir schon, da machen wir ganz schnell einen Start daraus. Man hat auch im österreichischen Fernsehen viele Auslandslibyer, die seit Jahrzehnten in Wien leben, vor die Kamera gebracht und hat gesagt, glauben Sie, dass Demokratie dann möglich ist und dass es einfach geht? Und die haben natürlich gesagt, ja, natürlich, überhaupt kein Problem. Wir machen Demokratie, wir bauen den Staat auf und das wird schon funktionieren. Und das ist alles so schnell gegangen, dass die relevanten Akteure keine Zeit hatten, vorzudringen. Mhm. Beziehungsweise war es auch ungewollt. Man wollte Gaddafi einfach schnell loswerden und die internationale Koalition hat ihn dann ins Grab gebombt, mehr oder weniger. Libyen ist dann am Tag nach Gaddafi mehr oder weniger zerfallen in die Stämme, aus die dieser Staat vorher bestanden hat. Man hat sich gar nicht die Zeit genommen, hinzuschauen, okay, was ist dieser Staat eigentlich? Es ist kein klassischer, moderner, abendländischer Staat, so wie er entstanden ist in Europa. Und deshalb funktionieren die Dinge auch anders. Also Libyen ist zerfallen, weil man einfach nicht hingeschaut hat. Und diese Feindlichkeiten, die haben nicht nur bestanden in diesem kurzen Bürgerkrieg, sondern die haben auch vorher schon bestanden. Nur Gaddafi hat sie eben auf seine Art und Weise ist damit umgegangen. Die eine Hälfte hat er zufriedengestellt, die andere Hälfte hat er unterdrückt. Also man muss wissen, woran man ist. In Syrien zum Beispiel haben wir einen extrem langen Bürgerkrieg gehabt und da musste sich das Assad-Regime natürlich auch überlegen, was machen wir dann, wenn wir militärisch den Sieg davongetragen haben. Wenn fast die ganze Bevölkerung gegen einen steht, ist es natürlich eine relevante Frage, weil es gar nicht so viele Gefängnisse gibt und weil er auch gar nicht genug Munition hat, fast seine ganze Bevölkerung zu töten, um dann nur mehr die paar LoyalistInnen übrig zu haben. Deshalb hat das syrische Regime, also ich mag jetzt nicht das syrische Regime verteidigen, aber man hat sich hier auch schon gewisse Dinge überlegt, wie der Versöhnungsmaßnahmen. Man hat Angehörige von anderen Milizen, wenn man sie gefangen gehabt, angeboten, entweder wir sperren euch ein oder ihr durchlauft ein Versöhnungsprogramm und bekommt dann eine Amnestie von uns. Es hat ja auch Zentren gegeben für nationale Versöhnungen, die diese Menschen dann gekommen sind. Es hat ja sogar einen Minister gegeben für nationale Wiederversöhnung, der war interessanterweise geleitet von der einzigen staatlich legitimierten beziehungsweise gelenkten Oppositionspartei. Ja, das soll es natürlich das syrische Regime jetzt nicht entschuldigen. Diese Amnestie hat natürlich auch bedeutet, dass diese Kämpfer von den Milizen dann sofort in die syrische Armee integriert werden und an vorderster Front kämpfen. Mhm. Also es ist oft bewusst, aber es ist, wenn man Zeit hat, darüber nachzudenken, eben selbst für Akteure wie das syrische Regime und natürlich für andere Staaten auch. Aber wenn es sehr rasch geht, dann wird es oft nicht mitgedacht und es ist auch sehr unrelevant für die handelnden Akteuren, würde ich mal sagen.
Mhm. Ich habe noch ungefähr 10 andere Fragen, aber ich werde mich auf 2 begrenzen, weil wir schon fast am Ende sind. Das eine ist, etwas unterbeleuchtet ist, ist diese Frage, warum es so relevant ist, dass alle Parteien gesichtswahrend aus einem Konflikt herauskommen. Mhm. Dass man da sich bewusst ist, dass man den Gegner nicht zu sehr demütigen darf, damit man dann am Ende wirklich einen nachhaltigen Waffenstillstand und eventuell dann eben tatsächlich einen Frieden bekommt. Mhm. Begreift man das? Also in der Forschung bin ich mir sicher, dass man sich dessen bewusst ist. In der Publizistik eher weniger. ja.
Also es kommt natürlich auch die Frage, was man will. Will man diese Akteure demütigen und will man eine gewisse Instabilität auch institutionell verankern oder will man das nicht machen? Ich glaube, prinzipiell ist es etwas, was sehr, sehr klar ist in der internationalen Diplomatie, die ja auch sehr eng verbunden ist mit der Mediation, ist es sehr klar für die internationale MediatorInnen, dass es das Zentrale ist, dass Konfliktparteien ihr Gesicht wahren müssen, das ist das Zentrale eigentlich, warum das so sein muss, nicht weil man nett sein will und weil man niemanden verletzen will, sondern weil diese Parteien auch ein gewisses Maß an Macht haben on the ground, mehr oder weniger. Und man hier dann AkteurInnen hat, denen man nicht trauen kann. Also man hat dann nur wirklich nachhaltige Lösung, wenn man sich sicher sein kann, dass dieser Konsens bestehen bleibt. Und da muss auch jeder sich voll hineinlegen und voll dabei sein. Also es ist wenn es eine Eheschließung gültig oder wenn es sie nicht gültig, wenn es nicht diesen vollen Willen gibt, da einen gültigen Ehekonsens zu machen, dann kann diese Ehe wieder aufgelöst werden. Das ist vielleicht ein schlechtes Beispiel. Vielleicht ist es eigentlich ein gutes Beispiel. Aber diese Ehe mehr oder weniger, die dann die geschlossen wird beim Friedensvertrag, die muss natürlich mit den besten Intentionen geschlossen werden, sonst macht es überhaupt keinen Sinn und sonst zerfällt es. Also ich glaube, es ist bewusst und auch wenn es nicht funktioniert, dann ist es auch bewusst, dass es nicht funktionieren wird und vielleicht auch gewollt. Was interessant war beispielsweise diese UN-Friedensprozesse zu Syrien, das Genf 2 und Genf 3, da hat man bewusst Akteure ausgeschlossen. Diese Akteure, die dann nachher an die Macht gekommen sind, jetzt mehr oder weniger, aus politischen Gründen. Da wollte man einfach nicht diese dschihadistisch inspirierten Milizen legitimieren, indem man sie einlädt. Mhm. Was aber von vornherein zum Scheitern verurteilt war, weil das waren nun mal die in etwa die Hälfte des Landes kontrolliert haben.
Mhm. Ich stelle noch 2 Fragen zum Abschluss. Die eine ist, weil es gibt dieses Zitat vom deutschen Historiker Sönke Neitzel, der das im Gespräch einmal gesagt hat, dass dieser Sommer möglicherweise der letzte Sommer ist, seit wir in Frieden leben. Was hältst du von so einer Aussage?
Ja, absolut gar nichts, weil politische Prognosen sind meistens irgendwie ideologisch motiviert und in den seltensten Fällen treten diese Dinge ein.
Mhm.
Und ich finde es sehr belustigend und sehr mutig, naiv und also ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber ich finde es absolut falsch. Und also Prognosen sind immer nicht nur gewagt, sondern meistens auch lächerlich. Meistens wollen diese Leute irgendwas bezwecken mit diesen Dingen. Also will man hier zur Aufrüstung aufrufen oder andere Dinge. Aber ich sehe absolut keine politischen Gründe, die sich hier aufdrängen würden. Außer sämtliche antieuropäische Armeen hätten sich schon aufgebaut, sind nicht gesprächsbereit und ziehen jetzt wie die wilden Horden los, mit denen man nicht mehr sprechen kann. Also es ist wirklich, ich finde es relativ etwas lächerlich auch, ja, wenn ich das so sagen will.
Und das Zweite, was ich dich noch fragen wollte, weil ich das irgendwie auch eine schöne Aussage fand. Navid Kelmoni, deutsch-iranischer Schriftsteller, hat nach dem Krieg im Iran gesagt, zwischen Krieg und Nichtstun gibt es das weite Feld der Politik. Hm. Und meine Frage an dich wäre, also diese Bereitschaft, dieses Feld der Politik zu bespielen, war das schon mal größer als jetzt?
Ja, bestimmt. Ich glaube, das Problem ist, wir haben das im Vorgespräch auch länger beredet, ist eben diese Übergangsphase, in der wir uns befinden, von einer Weltordnung, die von den USA dominiert wird und als Rattenschwanz die EU beziehungsweise die europäischen größeren Mächte und einer multilateralen beziehungsweise multipolaren Weltordnung. Es werden viele Aktionen gesetzt, um irgendwie da Claims abzustecken, bevor man vielleicht wieder in eine intensivere Phase der internationalen Diplomatie und Politik eintritt. Die wird sicher kommen, die wird auf jeden Fall kommen. Glaub nicht, dass der absolute Krieg ausbricht und wir vielleicht absolut gar keinen Sommer mehr erleben werden, um das auf die Spitze zu treiben noch, sondern dass man sich das ganz nüchtern anschauen muss und schauen, okay, wo stehen wir? Was haben wir für eine Phase? Weil die Geschichte ist nicht nur eine Geschichte der letzten 20, 50 oder 100 Jahre, sondern es geht ja weitaus länger, mindestens 200 Jahre, wenn man Vergleichbares heranziehen will, also als die Moderne die Aufklärung begonnen haben, in der nördlichen Halbkugel zumindest. Und dann dreht man natürlich wieder in eine Phase ein, wo man mehr miteinander reden wird und Politik treiben wird. Menschen sind ja keine Wilden und Barbaren, auch wenn dieser ideologisch aufgeladene Diskurs uns das manchmal glauben machen will. Aber das hat natürlich wieder gesagt, andere Gründe, man will auf irgendwas hinaus. Oder es hat auch Gründe, wo Kulturen, Identitäten herabgewürdigt werden als absolut das Irrationale fördern, was ja auch vollkommener Blödsinn ist. Auch Putin ist kein irrationaler Akteur. Ich bin alles andere als ein Putin-Freund, aber ihn als irrationalen Akteur zu bezeichnen für jemanden, der so lange für den KGB gearbeitet hat, so abgebrüht ist, ist vollkommen wahnsinnig. Also jeder Mensch ist irgendwo ein rationaler Akteur. Man kann mit jedem Mensch reden und Politik machen. Alles andere ist ideologisch und naiv in einem negativen Sinn.
Mhm. Aber glaubst du, also dieses Revival der Friedensforschung oder einer internationalen Friedensbewegung, wie sie schon mal da war auf der Welt, wird es die geben?
Nicht unbedingt der Friedensbewegung, würde ich sagen, aber ich würde schon sagen, dass es sowas wie internationale Diplomatie, internationale Politik und eine internationale Friedenspolitik wieder geben muss und sehr wahrscheinlich wieder geben wird. So eine Prognose traue ich mich auch zu machen.
Vielen, vielen Dank für das Gespräch. Es war sehr spannend und ich hoffe, wir haben ein bisschen den Friedensdiskurs angekurbelt.
Ja, hoffentlich. Dankeschön.
Danke dir.
Das war's wieder mit Ganz offen gesagt. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch die Folge gefallen hat, bewertet uns doch mit 5 Sternen auf euren Podcast-Apps. Und wenn ihr Feedback geben möchtet, könnt ihr das auf unseren Social-Media-Kanälen tun oder per E-Mail unter redaktion@ganzoffengesagt.at. Merci und auf bald. Missing Link.